Zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rösing.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tonnels, dem Zweiter Fußball-Bundesliga-Podcast. Wie immer mit eurem treuen Host Jan Klein-Rösing. Spieltag 31 ist gerade abgeworfen worden. Es ist Sonntag, der 27. April, wo ich gerade aufnehme, 16.10 Uhr, um euch jetzt mal mitzunehmen. Und ich habe natürlich auch überlegt, so für so eine heiße Schlussphase musst du natürlich auch den Podcast inhaltlich so ein bisschen umgestalten. Also bedeutet, wir reden über Teams, die im Abstiegskampf sind, über Teams, die im Aufstiegskampf sind. Also gehen jetzt nicht unbedingt nach den Wochentagen, wo gespielt wurde, sondern schauen uns tatsächlich diese beiden heißen Tabellenregionen an. Und man muss sagen, so gefühlt haben die Teams, die im Abstiegskampf sind, mehr Bock, Spiele zu gewinnen, als die Teams, die in die erste Fußball-Bundesliga wollen. Weil ich glaube, alle Teams, die jetzt gerade oben sind, wissen auch, wir müssen im Sommer massiv investieren, damit wir überhaupt eine realistische Chance haben auf den Klassenerhalt und das spielerische Niveau. Wie gesagt, ich kann es nur Woche für Woche wiederholen, bei vielen Teams schlechter als gedacht. Und eines der Teams, was mich dann eher positiv überrascht, ist ja die SV Elversberg. So, ich habe einen Kommentar gelesen bei Spotify, der mir da angezeigt wurde. Gut, über die Wortwahl kann man vielleicht diskutieren. Aber inhaltlich stimmt das schon, denn ja, ich habe oft gesagt, dass die SV Elversberg einen ja nicht so guten Fußball spielt, eher Außenseiterball, lange weite Bälle auf Konter agieren. Und deshalb ist es für mich persönlich natürlich auch wichtig, jetzt zu sagen, Horst Steffen hat es geschafft, ein tolles, auch ballbesitzorientiertes Spiel bei den Saarländern zu implementieren. Kommen wir gleich auch noch zu. Ich wollte nur sagen, ja, ich lese eure Kommentare und nehme mir natürlich auch eure sachliche Kritik zu Herzen oder eure sachlichen Inhalte, weil es ist ja immer noch ein sehr interaktiver Podcast. Ihr dürft natürlich auch immer gerne mitentscheiden, wie die einzelnen Folgen gestaltet werden sollen, worauf der inhaltliche Fokus liegt oder wenn ich oder jemand anderes mal etwas Falsches sagt in diesem Podcast, uns natürlich auch gerne korrigieren. Na, wir sind ja alle Menschen, niemand hier ist fehlerfrei und jetzt haben wir schon wieder die ersten gut 3 Minuten vorbei und haben jetzt noch nicht so viel inhaltlich besprochen. Wobei in anderen Podcasts ist das ja auch gang und gäbe, dass so in den ersten 10, 12 Minuten noch nichts Inhaltliches gesprochen wird. Da sind wir ja anders. Auch wir reden ab und zu mal gerne so ein bisschen, ja, dummes Zeug, muss jetzt mal so zu sagen, aber wollen natürlich auch immer schön auf Ballhöhe bleiben, immer schön auch den Fußball in den Fokus setzen, auch wenn wir hin und wieder mal ganz spannende Geschichten haben. Normalerweise kommt hier erst am Ende einer Folge immer so ein bisschen eine Podcast-Empfehlung, aber jetzt habe ich nochmal eine mittendrin, nämlich den Podcast 4:3. Da geht es um die dritte Liga, ist ein Podcast von Magenta Sport, unter anderem mit Christian Straßburger, Kommentator bei Magenta und bei Sky. Und Fabi Kloß ist auch ab und an mal dabei, ist ja Magenta Sport Drittliga-Experte. Nee, auf jeden Fall habe ich diesen Podcast jetzt in den letzten Wochen nochmal vermehrt gehört, für mich entdeckt. Und am letzten Montag oder Dienstag, ich weiß es gar nicht mehr, konkret lief ich auf jeden Fall hier so durch die Kölner Straßen. Abends habe ich so einen Podcast gehört und wen sehe ich da? Genau, den Christian Straßburger, der da gerade in einem Restaurant schön am Essen war, während ich dann gerade seine Ausführungen über die dritte Liga auf den Ohren hatte. Wollte ich nur mal erwähnen, war ein ganz lustiger Zufall. Kann in Köln natürlich auch mal öfter passieren, dass du da mal Medienschaffende auch mal auf deinem abendlichen Spaziergang triffst. Und das ja, war für mich einfach nochmal eine schöne Begegnung, schöne Erfahrung. Wir haben zwar nicht miteinander gesprochen, aber so dieses Gefühl allein, ich höre den Podcast gerade, höre gerade seine Stimme, während ich daneben ja auch die echte Stimme höre. Also nicht nur aus meinem Kopf hören, sondern die echte Stimme. War einfach eine coole Sache, wollte ich dann auch nochmal erwähnen. Und jetzt sind wir schon über 5 Minuten und haben noch nicht richtig inhaltlich über diesen 2. Ligaspieltag gesprochen, der wieder einiges zu bieten hatte. Ich habe es ja bereits am Anfang dieser Folge erwähnt. Gerade im Tabellenkeller ist ja einiges nochmal passiert. Die Teams haben ja so Ergebnisse eingefahren, dass es weiterhin spannend bleibt. Also bis jetzt ist noch ganz unten noch keine endgültige Entscheidung getroffen worden. Regensburg nach dem 1:1 gegen Braunschweig hat zwar nur noch theoretische Chancen über auf den Relegationsplatz, also der direkte Klassenerhalt ist schon mal gar nicht mehr möglich. Aber natürlich wird es sehr, sehr schwer, jetzt an den letzten 3 Spieltagen noch so die nötigen Punkte einzufahren, dass du es noch schaffst, weil die anderen Teams punkten momentan auch kontinuierlich und gut. Und 6 Punkte von 9 möglichen Punkten dann nochmal aufzuholen, ist schon eine Mammutaufgabe. Da muss schon einiges zusammenkommen. Also Jan Ringsburg kann schon mal für die 3. Liga planen, auch wenn sie jetzt in den vergangenen Wochen auch wieder spielerisch besser agiert haben. Vor allem die letzten beiden Heimspiele gegen Schalke und jetzt auch gegen Eintracht Braunschweig gut gefallen. Gegen Braunschweig, ein Team, was ja, ja so gesagt, das Team der Stunde ist, zusammen mit Hertha BSC Berlin, die aber auf ihren besten Spieler verzichten mussten. Lino Tempelmann, zentral Mittelfeld, gelb gesperrt. Und das hast du auch von Anfang an gemerkt. Also Andreas Patz hat seine Ringsburger gut eingestellt, haben aggressiv gespielt und Braunschweig hat so ein bisschen ja dieser kreative Touch, diese kreativen Momente von Lino Tempelmann gefehlt. Und ja, so war dann die Führung für Ringsburg nach dem Eckball durch Innenverteidiger Ziegel auch verdient. Aber, und dann kommt halt diese Qualität von einem erfahrenen Team aus der 2. Liga, was den Abschiedskampf kennt. Sie sind direkt zurückgekommen. Jannis Nikolaou trifft nach einem abgewehrten Freistoß von Pollersbeck, der nach vorne abwehren kann, aber auch ein sehr hart geschossener Freistoß, und kann im Nachschuss dann den Ball in die Maschen dreschen. Für Braunschweig natürlich enorm wichtig, beim Tabellenletzten nicht zu stolpern, weil der Druck von unten ist ja auch gegeben. Ulm und Münster punkten auch in den vergangenen Wochen kontinuierlich, gehen ja jetzt im Gleichschritt voran und da musst du diesen 5-Punkte-Vorsprung wahren. Und ja klar, also Braunschweig, da wird es jetzt, ich denke mal in der kommenden Woche und vielleicht noch übernächste Woche nochmal eng werden. Ich glaube aber, dass sie den Klassenerhalt schaffen, weil wenn jetzt Tempelmann zurückkommt, der dieses kreative Momentum halt mit reinbringt, hast du einfach so eine gefestigte, so eine gute Mannschaft. Und ich hoffe natürlich, dass man Ron-Torben Hoffmann und Lino Tempelmann bei Braunschweig halten kann. Fühlen sich beide sehr wohl, beide zentrale Säulen. Hoffmann im Tor und Tempelmann im offensiven Mittelfeld. Zusammen dann mit einem Verbleib von Daniel Scherning, der ja angeblich auch vom SC Paderborn umbuhlt oder dass sie um ihn buhlen, umworben wird. Von seinem Ex-Club, wo er schon als Co-Trainer agiert hat. Jetzt als Cheftrainer wäre natürlich auch für ihn eine gute Möglichkeit bei einem, in einem guten Umfeld. Aber bei Braunschweig fühlt er sich ja auch sehr wohl. Sie haben, als es nicht so gut lief, ihm Rückendeckung gegeben. Jetzt möchte er dieses Vertrauen, was er bekommen hat, auch zurückzahlen und nicht bei der erstbesten Gelegenheit den Club verlassen. Also ich glaube, diese Ehe wird auch über die Saison 24-25 noch bestehen bleiben. Und wenn wir dann so richtig im Abstiegskampf drin sind, muss man sagen, die Spielvereinigung Greuther Fürth, Heimspiel gegen SSV Ulm. Und ja, das hat mir jetzt nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Also beide Teams hatten einige Möglichkeiten, aber Fürth so ein bisschen ideenlos wieder. Man ist jetzt nur noch 6 Punkte vor Ulm bei 3 Spielen. Klar, ist noch ein komfortables Polster auf einen Relegationsplatz oder auf einen direkten Abstiegsplatz mit Preußen Münster. Aber du musst natürlich jetzt trotzdem irgendwie noch diese 1-2 Punkte holen, damit es dann halt auch ja hundertprozentig sicher ist, weil dass du länger noch in dieser schwebenden Situation bist. Klar kannst du da nicht hundertprozentig für eine Liga planen und das sorgt natürlich auch im Team für Verunsicherung, wenn du es dann halt noch nicht ganz geschafft hast. Du stehst kurz davor, hast es aber noch nicht ganz geschafft. Und jetzt halt in so einem direkten Duell gegen Ulm, die wie immer unter Robert Lechleiter sehr aggressiv eingestellt waren, nach vorne mit viel Wucht mit Hickel und Tilalovic ausgestrahlt haben und die diesmal wieder nur mit einem kreativen Spieler gezockt haben. Diesmal war Oliver Batista-Meyer, der ja im Winter von Dynamo Dresden kam, eine hervorragende Rückrunde spielt, auf der Bank, dafür Maurice Krattenmacher auf dem Feld und eben dieser Krattenmacher besorgt dann diesen 1:0-Siegtreffer, als er ja von der Fürther Defensive nicht oder von den Innenverteidigern nicht richtig angegriffen wird, ein paar Meter laufen kann und dann vor der 16er-Kante trocken abschließt. Guter Abschluss. Ihr wisst ja, ich bin auch ein Maurice Krattenmacher-Fan. Ich mag einfach so seine Unbekümmertheit, diese technische Versiertheit, die er mitbringt. Gutes Dribbling. Und ja, jetzt auch mit einem sehr guten Abschluss aus Reihe 2. Und damit katapultiert er die Ulmer halt wieder auf dem 16. Platz. Unter Robert Lechleiter spielen sie ja deutlich offensiver wieder als unter Thomas Wörle, der so ein bisschen den Spielstil, den man noch in der Regionalliga und dritten Liga hat, abgeändert hat, deutlich defensiver gespielt hat. Jetzt hat Lechleiter ja die Defensive und auch die offensiven Mittelfeldspieler wieder so ein bisschen weiter nach vorne geschoben. Man presst wieder früher, ist auch mit deutlich mehr Tempo und Wucht in der letzten Kette unterwegs. Und das zeigt jetzt einfach Früchte. Also in den letzten Wochen hat man sich von einem sicheren Absteiger wieder zum Team entwickelt, was zumindest den Relegationsplatz erreichen möchte. Wie bereits von der Wand der Direkteklassenhalt, das wird sehr, sehr schwierig. Da müsste man vermutlich sogar alle drei Spiele siegreich gestalten oder zumindest mindestens zwei Siege und einen Unentschieden aus den letzten drei Partien holen. Da glaube ich jetzt bei aller Souveränität der letzten Wochen noch nicht ganz dran. Aber der Relegationsplatz könnte drin sein im Fernduell mit Preußen Münster. Und für mich war ja Ulm eines der positiven Überraschungen an diesem Spieltag, haben wenig zugelassen und haben dann ihre Möglichkeit, die sie hatten, gut nutzen können. Ja, und bei Fürth, muss man sagen, unter Jan Sievers, ist so seine Leistungskurve sehr wellenförmig. Mal läuft es ein paar Spiele gut, dann läuft es ein paar Spiele wieder schlecht. Also richtig Kontinuität bekommt man nicht rein und den Deckel auf diese Saison auch nicht komplett drauf. Ich habe mir damals die Aufstellung angeguckt und habe mir gedacht, okay, mit Gieselmann, John, Meierhöfer, Asta hast du vier Außenverteidiger drin in der Mannschaft. Wie wird man das aufstellen? Gieselmann als linker Innenverteidiger, John Asta auf den Schienenpositionen und Meierhöfer im zentralen Mittelfeld. Da habe ich mir gedacht, okay, was hast du dir oder was hat er sich da überlegt? Dafür zum Beispiel ein Felix Klaus nicht dabei, ein Trebini, ein Massimo, alle nur auf der Bank, die in den letzten Wochen ja mit die Besten waren, meiner Meinung nach. Und da habe ich schon gedacht, okay, du spielst insgesamt sehr defensiv, dann auch mit dem Konzbruch, der zentraler Mittelfeldspieler ist, der dann aber im offensiven Mittelfeld gespielt hat, diese Rolle aber trotzdem etwas defensiver interpretiert hat. Gegen Ulm, da musst du doch eigentlich volle Pulle Offensive nach vorne gehen und direkt in der Anfangsphase zeigen, dass da nichts zu holen ist. So hat man jetzt noch diese Unsicherheit und Fürth muss jetzt dringend die drei Punkte irgendwo nochmal holen, damit der Klassenerhalt dann auch rechnerisch fix sein wird. Und den Klassenerhalt relativ fix haben wollte auch Preußen Münster, zumindest wenn man sich jetzt die Entscheidung am heutigen Sonntag anguckt, denn nach dem 1:1 am gestrigen Samstag gegen Darmstadt 98 haben sich die Preußen entschieden, nochmal den Trainer zu wechseln. Sascha Hildmann nach 5 Jahren, 3 Spieltage vor Ende zu entlassen. Der Mann, der sie von der Regionalliga bis in die zweite Liga geführt hat, mit dem niedrigsten Etat der gesamten Liga. Sie trotzdem noch realistische Chancen auf den Relegationsplatz haben. Wie gesagt, punktgleich mit dem SSV Ulm. Jetzt auch wieder eine kämpferisch gute Leistung in Darmstadt gezeigt haben, also auch moraltechnisch lief es gut, dass du dann sagst als Preußen Münster, okay, wir schmeißen den Trainer raus, wollen nochmal einen neuen Impuls setzen, kann ich jetzt nicht hundertprozentig verstehen, weil ich glaube, du bist besser dran mit dem Sascha Hildmann, wenn du vielleicht auch mit ihm in die dritte Liga absteigen solltest, aber langfristig kannst du mit ihm, glaube ich, mehr aufbauen, als wenn du jetzt einen Feuerwehrmann vielleicht holst für die letzten Spiele, der den Klassen halt nicht schafft. Dann in der neuen Saison holst du einen neuen Trainer oder du machst mit diesem Interimstrainer weiter. Er hat dann aber den Stempel, dass er in 3 Spielen den Klassen halt auch nicht geschafft hat, dann halt auch beschadet reingeht. Noch mehr beschadet reingehen würde, als, glaube ich, ein Sascha Hildmann tun würde, weil er für mich immer noch mehr Kredit hat. Vor allem bei den Fans. Ich kann es einfach nicht komplett verstehen und ich glaube, das kann auch psychologisch nochmal ein Nachteil werden. Ich glaube, dieser Trainereffekt bei Preußen Münster wird nicht eintreten und wenn du dann trotzdem absteigst, könnte ein Teil der Zuschauerschaft auch Unmut gegenüber der Preußenführung um Sportdirektor Ole Kittner haben. Und dann gehst du wieder unruhig in so eine Drittligasaison und dann kann die Spirale, die jetzt so nach oben geht, auch ganz schnell wieder nach unten gehen. Also für mich ist das sehr, sehr gefährlich. Wie gesagt, vor allen Dingen, weil die Leistung ja auch stimmte. Man hat gegen 1. FC Köln, klar, war man spielerisch unterlegen, aber trotzdem die volle Leidenschaft reingebracht, also alles auf den Platz gegeben. Jetzt auch gegen Darmstadt 98, wo man dann halt durch eine schnelle Kombination über Littberg und Marsala mit 1 in Rückstand geraten ist, kurz vor der Pause. Dann aber trotzdem Moral bewiesen hat, durch Joshua Mees Kopfball nach Lorenz Flanke den Ausgleich erzielt hat und auch mit super vielen Flanken operiert hat. Man hat alles versucht, hat einen langen Friedhansson reingebracht, aber Darmstadt hatte halt Innenverteidiger Vukotic, der alles weggeköpft hat. Und Darmstadt für mich sehr passiv gewesen, haben sich trotzdem diesen Punkt dann erkämpft durch halt eben eine gute Defensivleistung um den über 2 Meter großen Innenverteidiger Vukotic. Haben den Klassenerhalt. Dazu natürlich erstmal herzlichen Glückwunsch an die Darmstädter und natürlich auch an meinen Co-Host Dome. Preußen Münster rutscht auf den vorletzten Platz, wie gesagt, aber nur wegen dem schlechteren Torverhältnis. Sind mit 29 Punkten punktgleich mit Ulm, 6 Punkte vor Regensburg bei noch 9 auszuspielenden Punkten. 5 Punkte hinter Eintracht Braunschweig, 6 hinter Fürth. Also da geht noch was. Und nichtsdestotrotz für mich, ja, ist es dann doch relativ enttäuschend, dass Sascha Hildmann nicht mehr da ist. Es tut mir leid, ich hoffe, er kriegt bald wieder eine neue Trainerstelle. Hat er sich auf jeden Fall verdient. Für mich ein sehr starker Coach, der viel aus dieser Mannschaft rausgeholt hat, aus vielen durchschnittlichen Regional- und Drittligaspielern eine Einheit geformt hat. Jetzt noch mit aussortierten Spielern bei Holstein Kiel wie Kegesor, Fridtjonsson, Joshua Mees, eine super stabile Truppe aufgebaut hat. Und egal, wer neuer Trainer wird, ich hoffe natürlich, er bekommt trotzdem den vollen Support bei Preußen Münster. Ich komme ja gebürtig aus dem Westmünsterland, drücke da natürlich auch den Münsteranern die Daumen. Und es werden auf jeden Fall spannende 3 letzte Spieltage, ein spannendes Saisonfinale. Wir können uns auf jeden Fall freuen. Und dann sind wir schon in der, ja, im Aufstiegskampf. Man kann natürlich sagen, okay, wir haben dazwischen noch Schalke 04. Ja, die keine realistische Chance mehr auf den Aufstieg haben, theoretisch noch absteigen könnten. Aber ich glaube, das ist auch nicht realistisch, dass sie alle 3 Spiele verlieren und gleichzeitig dann noch Fürth, Braunschweig, Ulm und Münster mehr Punkte holen. Deswegen sind die Schalker für mich so ein bisschen, ja, noch nicht hundertprozentig gerettet. Aber trotzdem, ja, haben sie am Sonntag gegen den 1. FC Kaiserslautern einen blutleeren Auftritt gezeigt. Unter der Woche wurde ja bekannt, Kisson Wonderen wird hundertprozentig nicht mehr Trainer sein in der kommenden Saison. Man sucht einen Nachfolger. Juri Mulder soll dann auch, ja, fest jetzt Sportdirektor sein, zusammen mit Ben Manga und Frank Baumann den Kader und auch den neuen Trainer aussuchen. Und ja, dass man auf jeden Fall einiges machen muss, hat dieses Spiel bei Kaiserslautern gezeigt. Kees van Wonderen hat sehr defensiv aufgestellt mit Siguin, Grüger und Bachmann, 3 zentrale Mittelfeldspieler. Man hat sehr tief gestanden, hat fast schon mit einer Art Sechserkette gespielt, wenn dann Mörken und Bulut auch so ein bisschen nach innen gerückt sind und Mohr und Aydin so Schienenspieler gegeben haben vor einer Viererkette. Und Lautern unter dem neuen Trainer Thorsten Lieberknecht, ja, die haben anfangs auch nicht so viel Selbstbewusstsein, haben auch nicht vor Ideen gestrotzt, haben aber relativ schnell gemerkt von den Schalkern, kommt nicht viel, wir können den Ball zirkulieren lassen, können warten, bis sich Lücken ergeben, weil Schalke war dann halt auch noch nicht komplett fehlerfrei und dann, ja, Jokota mit einer schönen Einzelaktion erzielt das 1:0 und dann hat Kiesan Wanderung für mich was Gutes gemacht, der hat Emil Heulund gebracht für mehr Offensive, kam direkt rein, direkt eine Vorlage für Silla gemacht, 1:1 und dann aber direkt wieder eingeschlafen. Also es waren so 10, 15 Minuten, wo Schalke ein bisschen aufgewacht ist. Ansonsten war es Schlafwagenfußball und wie gesagt, Lautern, zwischenzeitlich noch ein Abseitstor durch Ache erzielt, dann später halt wirklich noch das, den 2:1-Siegtreffer. Aber auch Lautern war jetzt nicht so stark. Sie haben dieses Spiel gewonnen, sind wieder voll drin und noch ein Punkt hinter dem Tabellendritten, ersten FC Magdeburg. Aber mit so einer schwachen Leistung darfst du eigentlich nicht in die Relegation kommen. Und sie haben noch realistische Chancen. Und das finde ich halt krass. Das zeigt einfach mal, wie niedrig das Niveau dieser Liga ist. Fantechnisch, wie gesagt, Betzenberg, Köln, Schalke, absolut geil. Auch Hannover, Köln, mega HSV, KSC, Düsseldorf, Nürnberg. Also überall gute Stimmung. Aber spielerisch auf dem Rasen, bei vielen Duellen einfach wenig los gewesen. Viel hat auf Zufall beruht oder auf Fehler des Gegners. Und das finde ich halt immer so schade. Also von außen sieht diese Liga mega schön aus. Also es macht ja auch Spaß, sie anzuschauen. Aber spielerisch und gerade wenn man jetzt in Richtung Bundesliga geht, da geht die Schere schon weiter auseinander. Also mir fehlen vielleicht Paderborn, vielleicht Elversberg mittlerweile auch. Und der 1. FC Magdeburg und mit Abstrichen vielleicht noch der HSV sind Teams, die ich in der Bundesliga eine ordentliche Rolle zusprechen würde. Der Rest müsste den Kader erstmal ordentlich aufwerten, um in der Bundesliga eine Chance zu haben, weil bei vielen ist es halt einfach nur Stückwerk, hat viel mit Glück zu tun. Man steht sehr tief, hofft einfach auf Fehler des Gegners und in der Bundesliga, ja, wird das dann halt schwieriger, weil die Fehlerquote bei vielen Teams dann niedriger ist, als dann sogar noch in der zweiten Liga der Fall ist. Also ja, das Spiel Lautern gegen Schalke kann man einfach schnell machen. Lautern hat die Chancen, die ihnen geboten wurden, genutzt, haben die Einladung von Schalke gerne angenommen, waren geduldig. Von Schalke kam bis auf 10 Minuten in Hälfte 2, als er ein bisschen offensiver gespielt hat. Nicht viel, man wird die Saison jetzt so ein bisschen austrudeln lassen und im Sommer muss es dann wieder einen Umbruch geben, wo man gucken muss, welche erfahrenen Spieler können wir behalten. Darum natürlich dann auch noch weitere erfahrene Spieler, externe nochmal dazu und die Qualität haben. Eigene Talente mit einbauen, das ist auch ganz wichtig. Die U19, heute in einem dramatischen Spiel gegen Fortuna Düsseldorf ins Viertelfinale eingezogen. Dort mit Mertschan Ayhan, mit Innenverteidiger Kader, super spannende Jungs dabei gehabt, mit dem Gulasi, der getroffen hat fürs offensive Mittelfeld. Also das sind schon richtig geile Zocker mit dabei, die Norbert Elkert ausgebildet hat. Und die müssen natürlich auch so den Weg finden, weil die so unbekümmert offensiv spielen. Und da traue ich auf jeden Fall einigen von zu, den Weg jetzt in die erste Mannschaft zu finden. Denn so einfach in die erste Mannschaft gekommen, war es glaube ich noch nie, denn die Qualität momentan ist einfach nicht so hoch, als dass es eine so große Hürde sein würde. So, und apropos Hürde, wir wollen uns dann mal so ein bisschen nach vorne arbeiten und springen zum Tabellenelften. Hertha BSC Berlin. Die hatten es am Freitag zu Hause gegen den 1. FC Magdeburg zu tun. Und die Hertaner unter Stefan Leitl in den letzten Wochen, super stabile Mannschaft, hinten gut gestanden, nach vorne mit einem Cousins, mit einem Massa, mit einem Sessa, vor allem mit der Doppelspitze Scherhand, Rehse, ordentlich offensiv, Power auf den Rasen gezaubert gegen den 1. FC Magdeburg, wo man auch so langsam spürt, ja, die merken, jetzt geht's in die Crunch-Time und jetzt haben sie auch gefühlt etwas zu verlieren. Aber von Anfang an war Magdeburg in diesem Spiel die dominantere Mannschaft, haben die Atana hinten reingedrückt, haben mit einem Amaechi, mit einem Artig, mit einem Burcu ordentlich Druck gemacht, also spielerisch wieder eine sehr starke Leistung gezeigt. Die hat Tana damit kaum zur Entfaltung kommen lassen, bei dem ja Ibrahim Mazza nach seiner Gelbsperre zurückgekommen ist. Und auch verdient damit 1-0 in Führung gegangen durch ja, einen Wegrutscher von Linus Gechter, dem Innenverteidiger, der dann direkt aber in der nächsten Aktion nach einem Freistoß per Kopf zur Stelle ist und den Ausgleich erzielt. Und da zeigt sich für mich auch, die Athaner haben Moral, können immer wieder zurückkommen und das ist gerade mit dem Blick auf die kommende Saison eine wertvolle Tugend, auch wenn sich ja, der Kader auf einigen Positionen verändern wird. Ich meine, heute hat Ibrahim Mazza bei Bayern 0 für Leverkusen unterzeichnet. Der Edeltechniker wird also nicht mehr da sein. Ich glaube, auch der ein oder andere Spieler mit gutem Bundesliga-Vertrag wird den Club noch verlassen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Stefan Deitl in der kommenden Saison eine sehr starke Truppe trotzdem auf den Rasen bringen kann. Und wenn er seine Ideen weiter so umsetzt, aus einer stabilen Defensive und dann mit schnellem Angriffsspiel nach vorne, glaube ich sogar, dass man in der kommenden Saison eine relativ gute Rolle spielen kann und wird. Und am Freitag hat man noch gedacht, ja, Magdeburg nur unentschieden, die werden jetzt abgelöst, die Konkurrenten werden vorbeiziehen. Aber wenn man sich jetzt die Tabelle nochmal anguckt, Magdeburg ist weiterhin Dritter. Und das zeigt das Problem, die Aufstiegsteams haben an diesem Spieltag nicht punkten können. Von den Top 7 hat nur ein Team gewonnen, nämlich der SFC Kaiserslautern eben gegen ein sehr biederes und schwaches Schalke. Alle anderen haben entweder verloren oder in direkten Duellen nur unentschieden gespielt. Das nächste Team, was wir dann besprechen wollen, ist nämlich der SFC Nürnberg. Die waren bei Fortuna Düsseldorf und es war klar, Nürnberg müssen dieses Spiel gewinnen, damit sie noch dick im Aufstiegsrennen sein können. Fortuna Düsseldorf wusste auch, die haben eine Riesenchance auf den Relegationsplatz, haben aber so ein bisschen ja, Defensive aufgestellt, der in den letzten Wochen stark ist hinter Appelkamp bei Düsseldorf, nur auf der Bank. Da war ich dann schon überrascht. Vorne hat man dann so ein bisschen ja in einem 3-4-1-2-System gespielt, von Brederode so als Halbstürmer, Kufnatski. Aber ansonsten waren gefühlt nur Defensivspieler da. Isaac Johannesson für mich auch eher so ein wuchtiger Achter, dann ein Zehner. Hinten mit einer Dreierkette mit Haag und Haier, sehr defensive Zentrale. Ich habe so ein bisschen der Mut gefehlt. Und bei Nürnberg weiß man ja, die sind mutig, die sind wild, die wollen nach vorne spielen, ihre Tore machen, offensiv spielen und haben von Anfang an die Fortuna hinten reingedrängt, Druck gemacht, haben auch die technischen Möglichkeiten mit einem Lubach, mit einem Josva, mit einem Kaspar Janda, so eine defensiv stehende Mannschaft auszuhebeln, haben sich dann ja auch durch Antis und Amreli belohnt, noch vor der Pause, Stand ist 2-0 und das Spiel schien entschieden, weil von Düsseldorf kam einfach nichts. Und dann war für mich ganz wichtig, zur Pause Appelkamp zu bringen. Und kurz nach der Pause, so in der 64. Minute, Ioa und Schmidt. Und damit dann richtig offensiv Power reingebracht. Man hat plötzlich über den Ioa viel auf der Außenverteidiger- oder auf der Schienenposition Energie gehabt. Tempo vorne, Danny Schmidt immer wieder zwischen die Linien gegangen. Appelkamp, der auch endlich mal ja, diese feinen Pässe spielen konnte. Man hat deutlich mehr Offensive gehabt. Van Brederode, Johannesson, Appelkamp, Schmidt. Diese vier haben richtig Dampf und Betrieb in der Offensive gemacht. Und du hast gemerkt, von Minute zu Minute wurde eine sehr junge Nürnberger Mannschaft weiter eingeschüchtert. Und dann macht Dani Schmidt per Doppelpack erst den Ausgleich. Appelkamp ist dann noch da und kann erst hat Josva noch das 3-0 gemacht in Minute 61 und dann nach der Einwechslung von Joa und Schmidt kam die Aufräumung oder diese Konterarbeit von Düsseldorf durch einen Doppelpack von Schmidt und dann kurz vor Schluss Schinter Appelkamp mit dem 3-3 und in der Schlussphase hatte Düsseldorf ja noch weitere Chancen auf das 4-3, nicht mehr komplett von der Rolle. Und da muss man sagen, Tune hat sich erst vercoacht in Hälfte 1, hat dann seinen Fehler eingestanden, hat ihn korrigiert und damit zumindest noch einen Unentschieden gerettet. Aber wenn man sich die Leistung aus Hälfte 2 anschaut, muss man sagen, hat Düsseldorf da gefühlt auch 2 Punkte durch ja eben das schlechte Coaching von Tune oder die schlechte Aufstellung verloren, hätte ganz nach oben ranrücken können. Für Nürnberg ist dieser Punkt eigentlich auch zu wenig. Es wird jetzt noch sehr schwer, ganz oben mitzumischen, aber du siehst schon eine sehr talentierte Mannschaft und ich glaube mit einem Jahr mehr Zweitliga-Erfahrung und einigermaßen ja, zusammenbleibende Mannschaft mit ein paar klugen Verstärkungen können sie auch in der kommenden Saison oben mitmischen. So, und dann kommen wir mal zu einer Sonntagspartie. HSV gegen den Karlsruher SC. Für den HSV war alles vorbereitet, die Konkurrenz schlecht gespielt. Gegen KSC, der ja die Saison auch so ein bisschen austrudeln lässt. Aber jetzt in den letzten Wochen auch wieder so die ein oder andere guten Ergebnisse eingefahren hat. Und der HSV, wie paralysiert. Also, sie scheinen wieder diesen Osterfluch zu haben gegen den KSC, der jetzt auch nicht überragend gespielt hat. Aber also irgendwie, da fehlte beim HSV zum einen so das Abschlussglück. Dann hat man individuelle Fehler gehabt. Und der KSC einfach eiskalt gewesen, sind auch wieder nur noch 3 Punkte hinter Relegationsplatz 3, 6 hinter einem direkten Aufstiegsplatz im HSV bei noch 9 zu vergebenen Punkten. Also auch das könnte noch einmal kribbelig werden und der HSV lässt nerven. Man hatte eine Riesenchance, hat sie einfach nicht genutzt. Einzig Davy Selke, der wieder zurück in die Startelf gekehrt ist, konnte per Foul-Elfmeter treffen. Ansonsten war da einfach nicht viel. Und der KSC zeigt für mich einfach, ja, selbst wenn die Chancen nicht mehr ganz so groß sind, bis zum Ende kämpfen sie und bringen sich dann auch durch die Schwächen der Konkurrenz wieder in eine sehr gute Position rein. Und damit muss man sagen, der KSC meldet sich im Aufstiegskampf wieder zurück. Und im Aufstiegskampf sind auch der SC Paderborn und der SV Elversberg. Lukas Kwasniok hat vor dem Spiel von ja, dem spielerisch besten Spieler in diesem Spieltag geredet, von zwei der technisch versiertesten Mannschaften in dieser Liga. Das stimmt auch. Aber beide hatten, glaube ich, so viel Respekt, dass sie erstmal sehr defensiv agiert haben. Paderborn eigentlich nur mit einer richtigen Spitze, Bibia. Man hat Grimaldi und Michel auf der Bank gehabt, Ansa war gesperrt. Aber da war dann halt auch nicht ganz so viel. Beide haben sich erstmal so ein bisschen auf die Defensive konzentriert. Da war dann nicht so dieser Offensivfußball. Klar hat Mele immer mal wieder versucht, auf Paderborner Seiten was anzutreiben, genauso wie Damar und Aslani sowie Petkov. Aber richtig zwingend wurde es dann nicht. Erst so nach einem Standard, als im Rückraum dann plötzlich Obermeier, der Kapitän, freistand, der dann trocken mit der Innenseite den Ball schön ins linke untere Eck aus Schützensicht legt, wurde es dann besser mit diesem 1-0 für Paderborn, denn dann ist Elversberg auch aufgewacht, hat mehr in die Offensive investiert und bezeichnet für dieses Spiel, wie Obermeier auch mit Lejonqueur durch einen Defensivspieler erst zum Ausgleich gekommen, ganz kurz vor Schluss schießt Lejonqueur in der 90+4. Minute einfach mal von der Strafraumgrenze ab. Dann fällt Sprakelmann noch ungünstig ab und das war dann halt der Ausgleich, wodurch beide Teams auch wieder 2 Punkte aufeinander verlieren und beide jetzt mit 49 Punkten auf den Rängen 4 Elversberg und 5 SC Paderborn verharren. Klar, es sind nur 5 Punkte bis Platz 1, 1 Punkt bis Rang 3, aber trotzdem, das war für beide auch ein verlorener Punkt. Beide wollten natürlich auch nicht das 100%ige Risiko eingehen und dem Gegner 3 Punkte schenken, während man selbst ja dann nicht gewinnen konnte. Also das ist dann ja auch so eine Art 6-Punkte-Spiel. Trotzdem für mich natürlich schon sehr krass. Und dann kommen wir noch zum ersten FC Köln, die ebenfalls wie der HSV eine perfekte Vorlage hatten. Ein Sieg bei Hannover 96 und dann am kommenden Wochenende Samstagabend zu Hause gegen Jan Regensburg noch ein Sieg und man wäre direkt in die erste Fußball-Bundesliga zurückgekehrt. Aber auch an diesem Spieltag war alles anders. Hannover 96 hat ja unter der Woche Trainer André Breitenreiter entlassen, dafür dann Co-Trainer Lars Bahlemann zum Interimstrainer gemacht, zusammen mit U17-Trainer Christian Schulz und U19-Trainer Dirk Lottner, der damals vor 25 Jahren mit dem FC in Hannover aufgestiegen ist. Und Hannover 96, wie verwandelt, haben wieder auf Dreierkette umgestellt, haben mit Mumulu auf der rechten Schiene einen Spieler gehabt, der mit Ball nach vorne geschoben ist und gegen den Ball dann eher nach hinten, also zu einer Fünferkette, aufgefüllt hat. Und diese Systematikänderung während des Spiels hat den 1. FC Köln sehr verunsichert. Hannover 96 aggressiv gespielt mit dem Lars Ginnhoff, Lee im offensiven Mittelfeld, haben gerade in der Anfangsphase den FC oft hinten reingedrückt, hatten einige gute Möglichkeiten, also da musste Schwäbe einige Male eingreifen und der FC selbst hat es einfach nicht so geschafft, die Topstürmer Lemperle und Downs einzusetzen. Auch der sonst so starke offensive Mittelfeldspieler Luca Waldschmidt konnte kaum Impulse setzen und wie es dann halt typisch ist in dieser Saison, hat man sich dann selbst dezimiert und sich durch Leert Pakarada in Minute 49 eine gelb-rote Karte abgeholt, der Mumulu dann an der Seite trifft. Da er schon gelb hatte, sieht er halt gelb-rot und der fällige Freistoß geht dann natürlich ins Tor rein. Der starke Linksverteidiger Buklin Ise, eigentlich schon aussortiert bei Hannover 96, jetzt Vidovic drin, spielt den Ball flach in den Rückraum der Kölner Abwehr. Dort ist Lars Ginnhoff frei, kann sich den Ball einmal kurz vorlegen und speist ihn dann schön aus dem Rückraum. Unhaltbar, da schlechte Sicht für Marvin Schwäbe zum 1-0 ins Tor rein. Und dann haben sich die Hannoveraner auch so ein bisschen zurückgezogen. Köln ist ein bisschen mutiger geworden, war aber auch mit einem Mann weniger nicht so richtig gefährlich. Und insgesamt muss man sagen, es war ein sehr schwacher Auftritt vom 1. FC Köln. So trittst du nicht auf, wenn du die Riesenchance hast, in die Bundesliga aufzusteigen. Hannover 96 meldet sich zurück. 4 Punkte hinter dem Relegationsplatz 3 Magdeburg. Also man hat jetzt noch kleine theoretische Chancen. Und mit so einem Auftritt kann man in den kommenden Wochen noch den ein oder anderen Sieg einfahren. Und dann wird es nochmal bis zum Schluss eng. Ja, und die Kölner, die müssen jetzt trotzdem noch aus den letzten 3 Spielen mindestens 2 Spiele oder gut 2 Spiele gewinnen, damit es 100%ig sicher ist. Man kann jetzt am kommenden Wochenende Regensburg in die dritte Liga schießen, aber dort spielt ja die Köln-Leihgabe Sagisa Damian und wir wissen alle, was da passieren könnte. Ja, ich werde im Stadion sein, habe mir ein Ticket geholt, habe natürlich eigentlich auf eine Aufstiegsparty gehofft. Die wird dann hoffentlich nur um eine Woche vertagt, um dann in Nürnberg am 33. Spieltag aufzusteigen, aber man wird es sehen. Wenn es natürlich ganz schlecht läuft, hast du am letzten Spieltag einen Showdown gegen Kaiserslautern. Und dann wird es nochmal kribbelig. Aber ihr merkt schon, dieser Spieltag war gespickt mit ganz viel Spannung und ganz vielen sehr interessanten Entscheidungen. Ich muss halt einfach sagen, dass der 1. FC Köln mir mit so einer Viererkette sehr gut gefällt, insgesamt, außer dieses Spiel, um noch ein bisschen allgemeiner zu werden. Erik Martel, der immer wieder als Sechser dafür sorgt, für die Balance sorgt, in der Offensive beim Aufbau mithilft, beim Spielaufbau, in der Defensive dann auch immer wieder eine Konterabsicherung macht, also sich auch ab und zu mal die Innenverteidigung fallen lässt, damit so die beiden Ostverteidiger Thielmann und Pakarada und später Finkgräfe weiter nach oben schieben können. Also das gefällt mir schon ganz gut. Vorne Lemperle, Downs und Waldschmidt, da hast du schon ein gutes Dreieck. Nur im zentralen Mittelfeld drückt für mich momentan so ein bisschen der Schuh. Ljubicic, Kainz, Hüseyin Basic haben jetzt noch nicht so diesen Riesen-Impact. Und da bin ich dann nochmal gespannt, wie es in den kommenden Wochen gestalten wird. Aber auf jeden Fall muss der 1. FC Köln auch gegen den Tabellenletzten Jan Ringsburg eine deutlich bessere und konzentriertere Leistung spielen, um im Aufstiegsrennen weiterhin voll mit dabei zu sein, denn der Aufstieg sollte so früh wie möglich klar gemacht werden, damit man auch schon früh Planungssicherheit hat, schon früh an potenzielle Neuzugänge herantreten kann. Also mit diesem Spiel war ich nicht zufrieden. Man hat Glück, dass alle anderen Konkurrenten auch nicht gut waren, weshalb man immer noch von Tabellenplatz 1 auf die zweite Liga herunterblicken kann. Klein Riesings Großer der Woche. Klein Riesings Großer der Woche ist in dieser Woche für mich Paderborns Kapitän und rechter Schienenspieler Raphael Obermeier. Unglaublich, was der Woche für Woche abreißt, einige Kilometer macht, sehr stark am Ball, seine Mannschaft immer wieder nach vorne antreibt, starke Flanken und jetzt auch mal wieder mit einem sehr wichtigen Treffer. Einfach technisch sauber mit dem Innenriss, überlegt ins lange Eck den Ball, gespeist. Sehr starke Leistung von dem Mann aus den Philippinen. Und für mich, also es würde mich einfach nicht wundern, wenn er kommt und sagt, Bundesliga spielt. Er muss eigentlich sogar für mich Bundesliga spielen. Ein so technisch versierten und starken Rechtsverteidiger, der auch einfach einen super, ja, Roundblick hat, ein super Spielverständnis besitzt, der muss in der Bundesliga spielen. Und ich glaube, allzu viel Ablöse sollte er auch nicht kosten. Also besonders für so einen Verein wie den SC Freiburg wäre perfekt. Also wenn Paderborn nicht aufsteigt, also Raphael Obermeier und natürlich auf der anderen Seite Rob Aaron Zehnter, musst du eigentlich verpflichten. Für mich also mein verdienter kleiner Riesings Großer der Woche, Paderborns Kapitän und Rechtsverteidiger Raphael Obermeier. Spieltags aufgestellt in einem 4-3-3-System. Im Tor Dominik Reimann vom 1. FC Magdeburg. Einige gute Bälle gegen Hertha BSC Berlin, Stürmer Scherand und Riese gehalten. Dann auf der Linksverteidigerposition Marc Lorenz von Preußen Münster, unermüdlich angelaufen. Schöne Vorlage für Joshua Mees beim 1:1 gegen Darmstadt. Wo wir schon bei Darmstadt sind, in der Innenverteidigung. Vukotic hat alles weggeräumt. Daneben eigentlich Linksverteidiger Bukle Nese von Hannover 96. Seine linke Seite dicht gehalten, nach vorne einige Impulse. Das Tor durch Gindorf schön vorbereitet. Dann als Rechtsverteidiger, Klein Riesings Großer der Woche, Raphael Obermeier vom SC Paderborn. Das Dreier-Mittelfeld bestehen aus Kasper Janda vom 1. FC Nürnberg, Maurice Krattenmacher vom SSV Ulm und der eingewechselte Schinter Appelkamp von Fortuna Düsseldorf. Und vorne von links nach rechts in der offensiven Dreierreihe Ragnar Ache vom 1. FC Kaiserslautern. Ein Treffer, eine Vorlage gegen Schalke. Dann in der Mitte Antis vom 1. FC Nürnberg und auf rechts der ebenfalls eingewechselte Dani Schmidt von Fortuna Düsseldorf, der mit zwei Treffern zumindest ein Unentschieden gegen den Club gesichert hat. Das waren die 11 Tornetzer des 31. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Es sind nur noch 3 Spieltage, die heiße Phase beginnt. Nicht nur draußen wird es wärmer, nein, auch auf dem Rasen brennt es weiter. Und ich freue mich schon, mit euch in der kommenden Woche dann den 32. Spieltag zu besprechen. Vielleicht haben wir dann schon erste Entscheidungen im Abstiegskampf und auch im Aufstiegskampf, wenn sich die ersten Vereine verabschieden sollten. In dem Sinne, vergesst nicht meine Podcast-Tipps, Heiße Luft, der Podcast von meinen beiden Jungs aus dem Westmünsterland, wo es um alles geht, was in anderen Podcasts keine Beachtung findet. Dann haben wir natürlich noch Dreiecken, ein Elfer, der Frauenfußball-Bundesliga-Podcast. Kann ich nur empfehlen für alle Fans, die die Frauenfußball-Bundesliga verfolgen. Dann 4:3 noch der Podcast von Magenta Sport über die dritte Liga. Unter anderem ja mit Christian Straßburger, Fabian Kloß. Auch dort gerne reinhören. Wie immer alles in den Shownotes verlinkt. Vergesst natürlich auch nicht, mein Tornetz-Co-Host Dome ist als Nintendik auf YouTube unterwegs, macht momentan einen Karrieremodus mit dem 1. FC Köln. Auch das in den Shownotes verlinkt. Also auch dort gerne mal vorbeischauen und Liebe da lassen. In dem Sinne, damit verabschiede ich mich von euch. Euer Tornetz 2. Fußball-Bundesliga-Host Jan Klein-Riesing. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.